Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. Heute habe ich Brenda Meisel zu Gast. Sie ist pflegende Mutter, Werbetexterin und Gründerin von MyPlex. Auf Instagram hat sie als Brenda M. manchmal viele und an anderen Tagen weniger Worte. Mal für sich selber, mal für pflegende Eltern im Allgemeinen und zu anderen Zeiten für alle, denen die Worte im politischen Diskurs fehlen. Brenda ist ehrlich, direkt und auf den Punkt. Und dann eben doch eine ganz private Person. Ein Mensch mit vielen Facetten und Gefühlen. Eine Mutter, deren Kind Palliativpflege braucht, um die sie und ihr Mann sich selbst kümmern. Als Arbeitgeber für die Pflegekräfte ihrer Kinder und indem sie selbst mehr über medizinische Pflege am Kind und speziell an ihrem eigenen wissen, als man es sich wünschen würde. Sie lebt zwischen Erschöpfung und Hingabe. Und mit ihr rede ich heute darüber, wie es passiert, dass wir aus dem Funktionieren heraus ins Fallen kommen dürfen und im Liegenbleiben erkennen können, was es vielleicht wirklich gerade braucht. Wir sprechen darüber, wie die eigene Geschichte Wendungen nimmt, für die man nicht sofort Worte oder eine Lösung hat und Dinge, die man nicht verändern kann. Und wie man aber genau darin, dem eigenen Leben, einen Ausdruck verleihen kann. Viel Freude beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo Brenda.
Hallo.
Danke, dass du Ja zu diesem Podcast gesagt hast und dir heute Zeit dafür nimmst. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Wir kennen uns ja seit dem Equal Care Day 2024, auf dem ich dich ganz kurz kennengelernt habe. Danach erst bin ich dir auf Instagram gefolgt und du warst gerade dabei, gemeinsam mit Isa Nowak MyPlex zu gründen. Um Chaos raus aus den Köpfen pflegender Eltern in vereinfachte digitale Anwendungen zu bringen. Ein Caregiver, so wie du selber das auch bist. Du bist nämlich Mutter von drei Kindern, unter anderem einer Tochter, die 24/7 Pflege benötigt. Du bist erwerbstätig als Texterin und du bist Arbeitgeberin für Pflegekräfte, die euren Alltag unterstützen. Und in all dem bist du Brenda. Genau darüber mag ich heute mit dir reden. Über dich in deiner Geschichte und woher du die Kraft nimmst für all das, was du tust. Wir starten aber erstmal so wie mit jedem Gast, der hier ankommt. Wie kommst du heute hier an und wie geht's dir gerade?
Ich bin immer ein bisschen gestresst, aber ich glaube, das ist so ein Dauergefühlszustand. Gerade habe ich meine Schuhe ausgezogen. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache, die ich immer machen kann in Online-Meetings, um entspannt zu werden. Ich sitze bei uns im Meetingraum, also ich bin tatsächlich jetzt so halb erwerbstätig gerade. Ich kann mir hier die Zeit freischaffen, das während der Erwerbsarbeit zu machen. Habe hier einen langflorigen Teppich unter mir liegen, der mir ein gutes Gefühl gibt, damit ich so ein bisschen runterkomme, weil ich natürlich super aufgeregt bin, jetzt hier mit dir zu sprechen.
Das ist ganz witzig, das haben wir eben schon, bevor wir jetzt das Mikro für euch alle angemacht haben, haben wir beide gemerkt, wir sind irgendwie ein bisschen aufgeregt und gleichzeitig haben wir schon sehr viel gelacht, weil offensichtlich sind wir uns doch irgendwie sehr ähnlich an manchen Stellen. Selbst wenn wir beide ein bisschen aufgeregt sind, mag ich dir ganz viele Fragen stellen, weil ich glaube, das entspannt uns beide gleich einfach, wenn wir ins Quatschen kommen. Brenda, bevor ich jetzt ganz viele Dinge über dich sage, die ja nur Halbwahrheiten sein können aus den Recherchen, die ich so über dich gezogen habe und deine eigenen Worte, die ich so von dir kenne, wer bist du, wenn du dich beschreiben müsstest? In welchen Rollen findest du überhaupt statt und wo findest du dich da jeweils wieder?
Wer ich bin, weiß ich gar nicht und ich glaube, das beschreibt ganz gut, in welchen Rollen oder dass ich überhaupt in Rollen bin. Die Rahmendaten hast du ja ganz gut schon so wiedergegeben. Ne? Ich bin Mama, klar, ich bin Texterin. Also ich habe so diese klassischen Kategorien, die alle irgendwie so in ihrem Leben haben. Aber wenn ich mich selber kategorisieren müsste, dann würde ich das auf eine ganz andere Art machen. Dann würde ich sagen, ich bin die Lachende, ich bin die Lernende, ich bin die Streitende, ich bin die Weinende. Ne? Ist immer mit Aktivität verbunden. Also ich selber bin ein Mensch, der ganz, ganz viel tun möchte und auch ganz, ganz viel macht. Also das ist so, das kann man, da will ich das, was ich in den letzten Jahren auf die Beine gestellt habe, gar nicht kleinreden. Das ist richtig, richtig viel. Mein Alltag ist richtig voll. Ich bin so ein bisschen die gelebte Ambivalenz vielleicht auch. Ich bin diejenige, die richtig gut im Ratschläge geben ist. Keine im Sinne von übergriffigen Ratschläge, du musst das so und so machen und dann geht es dir besser, das meine ich gar nicht, sondern ich kann mich gut mit Menschen hinsetzen und reflektieren, was die tun, was ich tue, mich selbst reflektieren. Und ich kann mich richtig gut dann gar nicht dran halten, wenn ich diese Ratschläge selber brauchen sollte. Also ich selber das umsetzen, was ich anderen Menschen mit an die Hand gebe, das fällt mir unfassbar schwer. Wenn ich eine Rolle entscheiden müsste, in der ich mich am wohlsten fühle, dann ist es tatsächlich die Rolle, ich sitze alleine in einem Zimmer, muss mit niemandem sprechen, kann schreiben, kann mir Gedanken machen und werde so in Ruhe gelassen, kann so ein bisschen vor mich hin existieren. Das ist tatsächlich das, was meinem Naturell entspricht, was meine Rolle ist, die Rolle, die ich fühle. Und das führt dazu, dass mir, glaube ich, immer mal wieder so ein bisschen fehlende Authentizität unterstellt wird, weil ich nach außen hin, also die jetzt mir auf Instagram folgen oder die vielleicht schon mal irgendwie einen Podcast gehört haben mit mir und die mich vielleicht auch aus der Berufswelt kennen, da bin ich nämlich ein ganz anderer Mensch.
Komm, da wird deine Stimme schon gleich ganz
genau,
anders.
Genau, da bin ich deep, ne? Da bin ich die Ansagen macht, da bin ich die oh, richtig auf Konfrontation geht, die Reibungsenergie nutzt, um gute Projekte zu entwickeln. Also die ganz eloquent ist und ganz, ganz selbstbewusst auftritt. Aber tatsächlich ist das eine Rolle, die ich annehme. Also ich setze eine Maske auf und die Rolle, die habe ich richtig gut gelernt. Das würde in meinem Beruf auch gar nicht anders gehen, weil ich in der Werbebranche arbeite. Das ist eine sehr hochtourige Branche und das ist auch eine sehr männliche Branche. Ich arbeite viel auf Geschäftsführerebene, also brauche ich gar nicht Geschäftsführerin sagen. Es sind tatsächlich immer Männer Ü50 in der Regel, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Und da muss ich mir ein gewisses Standing setzen. Das habe ich so gelernt in den letzten Jahren. Das heißt,
ja, wow.
Ja, da bin ich ganz straight.
Aber wie verrückt, dass du gerade sagst, dass du zumindest davon ausgehst oder dass es gespiegelt wird, dass Menschen dich für nicht so ganz authentisch halten. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet.
Ich glaube, das ist, wenn man mich dann im Real Life trifft, das habe ich jetzt so rückblickend. Wir hatten letztes Jahr mal eine Veranstaltung mit pflegenden Eltern, wo wir uns wirklich live analog in Köln vor Ort getroffen haben mit Plex. Und da habe ich mir das Videomaterial hinterher angeguckt und habe gedacht, oh, wow, wer ist denn dieses aufgeregte Hühnchen, was da die ganze Zeit mit der Knete, ich habe eine Knete immer, also ich brauche dann immer irgendwas, was ich in der Hand haben kann, kein Blickkontakt, ne? Das sind für mich so Basics, die für mich ganz, ganz schwer fallen, Menschen in die Augen zu gucken, wenn ich als Privatperson auftrete. Also und da war ich ja natürlich auch Unternehmerin, aber in erster Linie war ich da als pflegende Mutter, die sich mit anderen pflegenden Eltern austauschen möchte. Und dann fällt mir das unfassbar schwer. Dann bin ich wirklich für mich zurückgezogen, dann brauche ich meine Kopfhörer, dann brauche ich meine Pausen. Und das sind Sachen, die in unserem Team bei Plix halt bekannt sind. Das wussten die vorher, das sage ich, das wissen die. Alle nehmen da Rücksicht drauf. Auch in meiner Erwerbsarbeit wissen das alle, dass ich mit solchen sozialen Interaktionen ganz oft Schwierigkeiten habe, dass das ganz viel Kapazitäten bei mir frisst. Und wenn man dann aber wiederum zum Beispiel Reels von mir anguckt, wo ich zynisch, selbstbewusst, on point eine Botschaft raussende, dann glaube ich, ist das schwierig, das übereinzubringen.
Ich glaube, trotzdem ist es ja nichts, was mir, ich glaube halt, wenn man von Authentizität spricht, dann unterstellt man bei unauthentisch sein immer schnell, dass jemand etwas vorgaukelt oder irgendwie lügt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, immer auch zu verstehen, dass es das nicht ist. Ich erinnere mich gerade so daran, in meiner Ausbildung gab es ein Lernvideo mit Beyoncé. Beyoncé war eingeladen bei Oprah Winfrey und sie wurde gefragt, wie sie das macht, dass sie immer so krass performt, ne? Während sie sonst so eigentlich ein weicher Mensch ist im Gespräch, wie kann sie so krass performen, wenn sie auf die Bühne geht? Und dann hat sie ganz einfach gesagt, das ist ganz einfach, sobald ich mit meinem Fuß die Bühne betrete, bin ich nicht mehr ich, sondern dann bin ich Sasha Fierce. Und das ist mein Ego, was auf die Bühne geht und performt. Und das ist was ich ganz häufig auch KlientInnen mitgebe, die Stress damit haben zu merken, in manchen Rollen bin ich nicht so wie in anderen. Ich erwarte aber von mir, dass ich überall auf die gleiche Art performe. Das ist nicht realistisch. Ja, je nachdem, in welchem Kontext wir sind, begegnen wir den Menschen ja auch einfach anders.
Ja, das habe ich bei mir auch in den letzten Jahren gelernt anzunehmen. Das ist ja auch oft ein Prozess des Annehmens.
Ja.
Weil ich hätte immer die Erwartungshaltung, ich muss überall ich sein. Ne? Also es ist ja auch was wir ganz oft erzählt bekommen. Es ist ja so ein Märchen, ne? Das Ich-Sein. Aber das ist halt total schwierig, wenn du ganz oft vielleicht gar nicht weißt, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Ich musste mich ja selbst wieder finden. Also für mich war dieser Einschnitt, ich werde pflegende Mutter und bin 5 Jahre in Vollzeit zu Hause und habe wirklich die Pflege mehr oder weniger vollständig alleine gemacht, weil mein Mann eben erwerbstätig war und weil wir auch in einem recht traditionellen Rollenmuster einfach so ein Stück weit gefangen waren. Da dann rauszukommen wieder und festzustellen, wer bin ich denn, weil für mich war ja überhaupt gar kein Platz.
Ja. Yeah.
So, und dann dieses Erwachsenwerden, ich glaube, das ist auch so ein 30er-Ding, ne? Glaube ich schon. Also, wenn ich.
Das fragst du die, die über 40 ist, Brenda.
Vielleicht, ich glaube ja nicht, dass das jetzt aufhört. Ne? Ich glaube, dass dieser Prozess in den 30ern, ich sage das für mich immer wieder, ich arbeite auch mit jungen KollegInnen zusammen in den 20ern. Ich sage mal, Leute, ich bin so froh, dass ich nicht mehr in den 20ern bin. Also ich bin ja viel gefestigter jetzt mit mir und bin auch mit mir selber viel wohlwollender. Und das hätte ich in den 20ern niemals sein können. Diese Ansprüche, die ich da an mich selber hatte, die sind einfach in den 30ern dann so ein bisschen, habe ich so ein bisschen runtergeschraubt. Also vielleicht ist auch ein Altersding. Vielleicht ist, ich glaube nicht, es ist ja nicht immer nur ein Faktor. Ne? Ich möchte das immer nicht, gar Nein. nicht immer alles auf die Rolle der pflegenden Mutter reduzieren, sondern das sind ja ganz viele Faktoren, die damit wirken.
Und gleichzeitig merken wir gerade so, wenn wir darüber sprechen, die Rolle der pflegenden Mutter ist nicht mehr die größte in deinem Leben. Also natürlich eine der größten Rollen und Aufgaben, die du hast, aber so, was dich ausmacht, sind halt auch ganz viele andere Rollen, in denen du dich ja bewegst. Jetzt hast du eben schon gesagt, damals mit der Pflege deiner Tochter kam es irgendwie so auf euch zu. Ihr wart in einem sehr traditionellen Rollenbild gefangen, hast du gesagt. Das heißt, das hättest du dir so auch nicht ausgesucht eigentlich. Ich meine, jetzt lebst du es eigentlich auch nicht mehr in dieser Art und Weise.
Genau. Wir mussten unser Familiensystem komplett auf links drehen und komplett umbauen.
Ja.
Das war ein langer Prozess. Der Startpunkt war der, als ich selber gegen die Wand gelaufen bin und liegen geblieben bin. Also ich habe... Ja, ist ja so ein Zeitproblem. Ich würde sagen, es war, glaube ich, 2020. Ja, es muss 2020 gewesen sein. Da war unser jüngster Sohn 9 Monate und da hatte ich die erste Panikattacke.
Mhm.
Und da hat mein Körper mir, wie ich rückblickend sagen kann, glücklicherweise richtig gut gezeigt, dass hier Grenzen überschritten wurden und ganz lange von mir Grenzen überschritten wurden, die ich nicht hätte überschreiten dürfen, weil mir das einfach... überhaupt nicht gut getan hat. Und so waren wir halt ganz schnell an dem Punkt, weil es mir wirklich psychisch auch ganz, ganz, ganz schlecht ging, über Monate ganz schlecht ging und es wirklich immer schlimmer wurde, die Angststörung, die ich habe, immer schlimmer wurde. War klar, wir müssen jetzt etwas ändern, weil von reiß dich jetzt zusammen oder weiß ich nicht, es gibt ja gerade bei Angststörungen so super viele Tipps, die man bekommt, die man beherzigen soll, muss dich der Konfrontation aussetzen und so. Das alles mal nicht zu beherzigen, sondern wirklich der Sache auf den Grund zu gehen, warum habe ich diese Symptome, warum sagt mein Körper mir ganz klar, du musst jetzt hier ausfallen, du kannst jetzt hier so nicht weitermachen. Das war für mich der Anstoß zu sagen, okay, wir müssen unser Leben ändern, weil so können wir nicht weitermachen, so kann ich nicht weitermachen.
Super spannend, weil es bringt mich auch so zu der Frage, die ich mir aufgeschrieben habe für dich, dass ich das Gefühl habe, es ist ja schon eine Geschichte, die dein Leben so schreibt. Und du bist da drin eine Frau mit sehr vielen Worten und gestaltest ja auch selber. Was in deinem Leben ist unveränderlich, Brenda? Und welche Umstände kannst du selbst verändern oder ihnen einen Ausdruck verleihen?
Mein Kind wird sterben. Das ist unveränderlich. Mein Kind ist ein Palliativkind. Mhm. Das kann ich annehmen, mal mehr, mal weniger, aber das ist gesetzt. Ich kann... aber meine Grenzen als Hebel nutzen, um die Umstände zu bewegen. Also ich kann den Gesundheitszustand unserer Tochter nicht ändern. Aber ich kann feststellen, dass für mich eine Grenze erreicht war und zu sagen, ich kann nicht 24/7 pflegen, ich kann das nicht und ich will das auch nicht. Ich will das nicht so. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Unterschied. Und das zu nutzen, diese Erkenntnis, dass da Grenzen überschritten sind, und ich damit unglücklich bin und ich aber eigentlich glücklich sein möchte, zu sehen, wie kann ich das Umfeld umbauen. Bei uns war es jetzt dann Menschen in unseren Haushalt holen, wirklich Unterstützung reinholen, mhm. Pflegekräfte holen. Das sind allerdings auch Umstände, die ich jetzt so rückblickend so lapidar sagen kann, ja, die habe ich jetzt geändert. Ne? Das ist immer so eine schöne Erzählung, weil bei mir in den letzten Jahren halt super viel auch einfach richtig gut gelaufen ist und das ist dann immer so ein bisschen das Märchen, so sehr romantisch, die pflegende Mutter, die sich aus ihrer Rolle befreit und dann erwerbstätig wird, einen Beruf findet, ein Unternehmen gründet. Das ist ja immer so, wir erzählen ja immer total gerne die Gelingen-Geschichten. Tatsächlich ist das aber einfach auch mit ganz vielen Privilegien verknüpft und auch mit meinem Naturell geschuldet, dass ich da keine Scham empfinde, zu sagen, ich will nicht vollständig alleine für die Pflege unserer Tochter zuständig sein. Ich will das einfach nicht.
Gleichzeitig können das viele Frauen, glaube ich, nicht, ne? Also ich glaube, wenn du gerade so sagst, es gibt dieses Märchen, dann glaube ich, dass das Märchen, und das ist vielleicht bei allen märchenhaften Erzählungen so, ja auch manchmal uns ein bisschen die Option vor Augen führt. Ja, und wir halten es für unmöglich. Und entweder strecke ich mich nach dem Unmöglichen oder ich tue es halt nicht.
Genau. Und das ist für mich auch immer so ein innerer Zwiespalt. Einerseits, also die Geschichte zu erzählen, weil ich hätte das damals gebraucht. Ich hätte jemanden gebraucht, der mir sagt, du pass auf, alles ist gerade richtig, richtig scheiße. Aber wir können, ne? Und mich an die Hand nimmt und mir zeigt, was möglich ist. Weil ich glaube, es fängt immer damit an, dass wir uns etwas vorstellen können. Wenn wir uns etwas nicht vorstellen können, dann wissen wir nicht, in welche Richtung wir gehen sollen. Dann haben wir keine Orientierung. Mhm. Und ich hätte das gebraucht. Mhm. Deswegen erzähle ich meine Geschichte immer wieder. Und gleichzeitig weiß ich aber um die fehlenden Ressourcen, die bei anderen Menschen einfach da sind. Also Ressourcen, die ich vielleicht habe, Kapazitäten, die ich habe, die meinem Naturell oder auch ganz einfachen Dingen wie, wie ist der finanzielle Background, ne? Kann ich mir das leisten, einfach zu sagen, ich nehme jetzt eine Stelle an, die vielleicht auch Zeit kostet, aber wo gar nicht so viel Gehalt bei rumkommt zum Beispiel. Ne? Das sind ja alles so Entscheidungen.
Ja. Ja.
Kann ich ganz viel Zeit in der Woche in Instagram investieren, wo ich kein Geld mit verdiene? So.
Ja. Ne?
Das ist immer so der Gesamtkontext. Deswegen habe ich da immer so ein bisschen so ein zwiespältiges Gefühl. Einerseits möchte ich gerne die Gelinggeschichte erzählen, weil ich das ganz wichtig finde und weil ich glaube, dass das motiviert. Und andererseits möchte ich das aber in einer vorsichtigen Art und Weise tun, die dazu beiträgt, dass ich Verbindungen mit den Menschen schaffe, die einfach auch nicht diese Startmöglichkeiten haben, die ich hatte.
Ich fühle sehr mit dir mit. Ich merke das auch bei mir immer wieder, dass ich auch in meinem Berufsstand natürlich nicht dazu kommen möchte, jemandem zu sagen, alles wird immer gut. Ich glaube, dass das Wichtigste, was wir lernen dürfen, eigentlich ist, es wird immer was Schlechtes sein. Die Frage ist, wie du das Beste daraus machst. Und das ist nicht die Geschichte von, das Leben gibt dir Zitronen, mach eine Limonade draus, sondern das ist eher so der Gedanke von, ja, genau wie du sagst, es gibt Umstände, den Gesundheitszustand deiner Tochter, den kannst du nicht verändern. Ja, das wird eine Endlichkeit haben, aber in Endlichkeit können wir uns halt frei bewegen und frei entscheiden. Jetzt ist natürlich deine Geschichte ja auch ein Stück weit beeindruckend, wenn wir bei der Gelinggeschichte sind. Du hast ja noch zwei weitere Kinder. Also das hätten ja vielleicht, klar, bei euch ist das zweite Kind mit dem seltenen Gendefekt zur Welt gekommen, ne? Das ist natürlich eh dann nochmal was man nicht vorhersehen kann. Viele hätten sich wahrscheinlich nicht getraut, das zu gehen.
Als ich damals mit unserem dritten Sohn schwanger war, ne, waren die Reaktionen, ich hätte sie mir positiver gewünscht.
Ja, das glaube ich dir.
Und heute ist es immer noch so oft, dass ich unseren Sohn, der jetzt ja mittlerweile schon 6 Jahre alt ist, so oft angucke und denke, das war so gut, dass wir nicht rational entschieden haben. Das war so gut, dass wir auf unser Bauchgefühl gefühlt haben. Weil unser Bauchgefühl hat uns gesagt, wir sind zu viert nicht vollständig. Wir sind nicht vollständig.
Ja.
Und das ist völlig unabhängig davon, welche Grunderkrankung unsere Tochter hat. Und das hat damit nichts zu tun, sondern es ist ja ein Gefühl. Und dieses Gefühl zuzulassen und vor allem diesem Gefühl einen Raum zu geben und eine Wichtigkeit zu geben, das ist das, was ich ganz, ganz hart in den letzten Jahren lernen musste. Das Fühlen. Mhm. Weil ich war eine von den Müttern, die in der Notaufnahme saßen mit einem schwerkranken Kind und die da völlig funktioniert haben. Ich habe nie einen Zusammenbruch gehabt, ich habe nie geheult, ich habe nie Ärzte angeschrien, obwohl ich Gründe gehabt hätte. Mhm. Ich war immer völlig kontrolliert, was aber schlicht und ergreifend daher kam, dass ich jedes Gefühl weggedrückt habe. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, dass ich ein schwerkrankes, schwerbehindertes Kind habe. Ich glaube, viele Eltern haben ja nach der Geburt, wenn sie vorher keinerlei Berührungspunkte mit Behinderung oder Krankheit hatten, hatte ich auch nicht. Ich kannte auch niemanden. Ich kannte keinen behinderten Menschen, egal ob erwachsen oder Kind. Da sind ja erstmal mit dem Thema Berührungsängste da. Das ist völlig nachvollziehbar, weil es was Unbekanntes ist. Das macht Angst, das macht Sorge, das wirft das gesamte Leben irgendwie über Bord.
Ja.
Ich hatte nie das Gefühl, dass unsere Tochter nicht so richtig ist, wie sie ist. Unsere Tochter war schon immer so, wie sie ist. Das merken wir auch rückblickend ganz oft. Das ist jetzt bestimmt auch schon 2-3 Jahre her, aber da mein Mann und ich mal so 2 Minuten tatsächlich einfach ruhig sitzend gehabt. Kein Kind hat uns unterbrochen im Gespräch, wir konnten uns unterhalten. Unsere Tochter lag so auf ihrer Matte auf dem Boden und dann sagte mein Mann, Stell dir mal vor, sie würde jetzt hier einfach so rumlaufen. Ich sagte, ja, das wäre total komisch, das ist sie ja gar nicht. Also wir konnten das Bild gar nicht übereinbringen, weil unsere Tochter diese Fähigkeit nicht hat, nie haben wird. Und das war für mich glücklicherweise nie ein Thema, aber ist halt für viele andere dann ein Thema, ne? Und sich dann damit auseinanderzusetzen. Und bei mir war es halt das Gefühlsding. Lass das Fühlen nicht zu, das raubt dir Energie, wenn du fühlst. Ist ja anstrengend.
Ja, ist ja mein Hauptjob. Fühlen ist ja das, was ich so tagtäglich mit anderen Menschen mache. Und ich finde das aber gerade so wertvoll, weil das ist auch was ich an dir wahrnehme, auch immer, wenn ich deine Texte lese, dass da schon viel Gefühl drinsteckt. Auch neben aller Klarheit, neben auf dem Punkt sein, neben straight sein, neben zynisch und ironisch sein, gibt es da ja auch echt irgendwie eine weiche Seite in dir. Fühlst du dich wohler mit den vielen Gefühlen in deinem Leben?
Ja, ich muss bewusst fühlen. Es gibt immer noch viele Situationen, wo ich mir sagen muss, und da musst du jetzt durch. Und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Und da musst du jetzt durch. Es gibt ja Menschen, die einfach fühlen. Also ich hab Freundinnen, die sind einfach gefühlsbetont. Ich war nie so. Ich habe meine Gefühle immer für mich drinne behalten und habe das wirklich erst in den letzten Jahren gelernt, dass es total gut ist, wenn Gefühle nach draußen kommen. Egal, ne, ob ich mich freue, dass ich das zeigen kann, oder bei mir ist es oft auch Wut. Wut ist das, was ich ganz schlecht kontrollieren kann. Also was ich auch nicht, was mir auch Situationen einbringt, wo ich merke, okay, mein Gegenüber ist überfordert, weil er die Wut nicht verstehen kann, die ich jetzt habe, und das muss dann raus.
Ja.
Also aber ich fühle dann halt auch so, dass alle das mitbekommen. Ne? Also. Das ist, aber auch das ist ja wieder was, das kann man ja im Vorfeld auch kommunizieren. Also ich hab ja den besten Arbeitgeber, das muss ich ja immer wieder sagen, das betone ich immer total gerne, weil ich zum Beispiel hier auf meiner Arbeit den Raum habe, sämtlichen Gefühlen Raum zu geben. Und das sind dann auch Situationen, dass ich zum Beispiel vor Wut rumschreien darf und dass ich aber dann hinterher sage, es tut mir total leid, dass du jetzt schon wieder angeschrien wurdest, aber es muss jetzt einfach raus. Also ich schreie nicht die Schuldigen an, sondern ich habe ganz oft Situationen, wo ich einfach niemanden anschreien kann, weil es einfach…
Derjenige ist nicht da.
Zum Beispiel, und dann muss das aber trotzdem raus und dann muss ich jetzt auf den Tisch schauen, dann muss ich laut werden.
Ich finde das ganz spannend, weil das ist häufig ein Stressor von Müttern, mit denen ich arbeite, Wut auch im häuslichen Umfeld auszuleben und zu zeigen, ne? Auch ganz viel Angst davor, dass die Kinder negativ geprägt werden. Und ich glaube, das habe ich auch letztes Mal in einem Workshop gesagt, es geht nie darum, dass Wut nicht sein darf. Wut muss sich nur nicht ermächtigen über andere, dann ist es halt was kritisch wird.
Genau, was ich im Zusammenspiel mit unseren Kindern, also gerade bei dem Kleinen ist es jetzt auch schon, weil jetzt kann er eigentlich ja so ganz gut sich ausdrücken, aber bei dem Großen merke ich das auch ganz stark, dieses überhaupt erstmal sagen, ich bin jetzt wütend oder mir ist das jetzt zu viel. In meiner Kindheit hätte es das nicht gegeben. Also diese Rolle des Kindes auch, ne, umzudeuten und zu sagen, das Kind hat selbstverständlich alle Berechtigung, das zu sagen und die Gefühle zu äußern.
Ja.
Und ich, wenn ich in meine Kindheit denke, das war überhaupt gar kein Thema, dass mir jemand diesen Raum einräumen könnte oder das bewusst gefördert hätte, zu sagen.
Weil es auch Überforderung bedeutet hätte, ne? Also es ist ja, Menschen so in deiner und meiner Generation haben das einfach auch nicht gelernt. Es gibt auch ganz wenig Sprache dafür. Wenn ich mit Klienten über Gefühle spreche und sage, was fühlst du denn da gerade? Das ist richtig schwer, dafür manchmal ein Wort zu finden.
Ja, und das kann man üben. Ich habe ja wirklich richtig, richtig lang Verhaltenstherapie gemacht und hatte eine ganz, ganz tolle Therapeutin. Und da haben wir das halt wirklich geübt, weil ich war da mit diesen Fragen auch völlig überfordert. Wie fühlst du dich denn jetzt? Bin ich heute übrigens auch noch ganz oft. Wie fühlst du dich jetzt? Ja.
Aber du hast souverän heute geantwortet und hast gesagt, du bist aufgeregt. Aber ich glaube, das entspannt sich immer
mehr. Ja, aber das Thema ist da auch wieder, das auch wirklich frei äußern zu können. Bei dir kann ich das ja ganz frei äußern. Da hätte ich nie das Gefühl, dass ich nicht sagen könnte, wie ich mich tatsächlich fühle. Ich habe dich ja, live haben wir uns ja einmal schon gesehen. Und das muss ich wirklich sagen, du bist die Erste, die auf einer Bühne über diese Themen gesprochen hat, die mich gekriegt hat. Wo ich wirklich rausgegangen bin und hinterher zu Isa gesagt habe, weil ich ja auch immer bin, die ganz kritisch Angeboten gegenübersteht, wo es um Beratung oder Coaching geht, die immer gezielt nachfragt und das immer, ne? Und da sich auch vielleicht auch mal unbeliebt macht. Aber ich bin damals von diesem Equal Care Day weggegangen und habe zu Isa gesagt, Krass, Isa, Ini hat mich gekriegt. Und das kommt ganz selten vor. Deswegen, das muss ich jetzt einfach nochmal sagen. So.
Ne? Ja, danke. Ich habe Brenner gekriegt. Aber weißt du, ich finde das ganz spannend mit dem Fühlen und dass du sagst, das war früher nicht so zugänglich für dich. Weil ich habe vor kurzem ja auch was gesehen auf Insta. Du hast bei dem Trend mitgemacht, ich treffe mein früheres Ich auf einen Kaffee. Mein jüngeres Ich. Ich glaube, du hast deins nicht auf Kaffee, sondern auf Kakao getroffen, wenn ich mich
nicht Kaffee, irre. Ich existiere nur mit Kaffee.
Doch,
ja,
Kaffee.
Ja. In meinen Adern fließt viel Koffein.
Du existierst nur mit Kaffee. Als ich das damals gelesen habe von dir, hatte ich das Gefühl, ich verstehe dich als Mensch, der du bist, über alle Rollen hinweg nochmal so ein bisschen mehr. Man kriegt mehr Anbindung irgendwie zu dir. Und man kann so erahnen, wer du über deine Beiträge, über das, was du zu politischem Diskurs beiträgst, zu der Veränderung der Einfachheit für pflegende Elternteile, ne, beiträgst. Hast du da irgendwie noch was gezeigt, was noch mal so mehr Brenner gezeigt hat in meiner Wahrnehmung, würde ich mal sagen. Was würdest du denn sagen, fordert dich in deinem jetzigen Alltag am meisten heraus, wenn du so dieses Treffen mit dem früheren Ich anguckst und da waren ja viele Dinge nicht vorherzusehen, die so da sind. Was ist das, was dich am meisten herausfordert?
Das Ich-Sein und das Gutfinden, dass ich so bin, wie ich bin.
Oh, ja. Yeah.
Mhm. Bei dem Beitrag über das frühere Ich, und deswegen gebe ich dir recht, das ist, glaube ich, der einzige erste Beitrag, wo ich mal ein bisschen hinter die Kulissen gucke, ja, zumindest die zwischen den Zeilen lesen. Das ist ja ein Text, der auch sehr wohlwollend, aber kritisch mit meinem früheren Ich sich auseinandersetzt. Also Ich war ja früher ein ganz, ganz anderer Mensch. Ich war Leistung in Person. Und das meine ich nicht nur mit dem, was ich geleistet habe, ich leiste ja auch jetzt viel, sondern ich war wirklich dieses, ich definiere mich über Leistung, ich bin nur gut, wenn ich Leistung erbringe. Ich bin die in Regelstudienzeit ihre Studiengänge durchgezogen hat, die parallel 3 Kinder bekommen hat, die immer volle Power gegeben hat und aber tatsächlich auch immer das erreicht hat, was sie erreichen wollte. Und ich hätte richtig guten LinkedIn-Profil machen können, glaube ich. So ein richtig gutes, weißt du, so mit vielen Raketen und so.
Ja, absolut. Ja, weißt du, das Witzige ist, während du das gerade so sagst und merk dir, was du da noch anfügen möchtest jetzt gleich, denke ich gerade so, es ist schon erstaunlich, dass dieses Leistungsprinzip ja auch immer so tief in uns sitzt. Und wenn du eben gesagt hast, ich möchte die Gelingen-Geschichte nicht immer erzählen und so wie du es jetzt erzählst, höre ich eher, du hast eine krasse Gelingen-Geschichte, was du alles geleistet hast. Aber es klingt halt auch hart anstrengend. Es ist ja keine Gelinggeschichte, die ich mir anhöre und denke, oh ja, das würde ich gern genauso machen.
Ja, das ist auch so. Das habe ich aber in der Zeit damals, egal ob das jetzt zu Schulzeiten war oder später auch zu Studienzeiten, das habe ich damals nie so wahrgenommen und habe das jetzt erst rückblickend verstanden, dass ich habe nie in Erwägung gezogen, zu stoppen oder mal Pause zu machen. Ich habe nie in Erwägung gezogen, dass es vielleicht nicht funktioniert, wenn du dir dein komplettes Studium selbst finanzieren musst. Das heißt, ich habe immer in der Gastro gearbeitet, also 40-Stunden-Woche plus Vollzeitstudium. Ich habe nie in Erwägung gezogen, dass es da andere Wege geben könnte, dass ich vielleicht einfach sagen könnte, das schaffe ich jetzt nicht. Also ist aber auch leider heute noch so. Also ich kann mit meinen Ressourcen gut haushalten, aber mir selber zu sagen, das schaffe ich jetzt nicht, Schwierig. Ich will aber doch. So.
Ja, und die Frage ist auch, ne, wer bist du, wenn du es nicht schaffst?
Genau, dazu sagen, ich bin selber so ein Mensch, ich hab nicht so richtig viel Selbstwert. Das ist für mich aber mittlerweile auch okay, da bin ich fein mit, das weiß ich, diese Erkenntnis selber für mich zu bekommen und zu wissen, okay, ich bin zu mir selber gar nicht so gut, ich kann mit mir selber gar nicht so gut reden, ich kann ganz, ganz aus tiefstem Herzen wohlwollend mit allen Menschen um mich rum sein und ich kann zu mir selber der gemeinste Mensch sein. Aber jetzt ertappe ich mich in den Situationen mittlerweile und jetzt weiß ich das und jetzt kann ich das einordnen und jetzt mache ich mich selber nicht so runter, aber das habe ich wirklich jahrelang getan und das ist dann schlimm, ne? wenn du selber zu dir selber so, und da reden wir nicht über Selbstkritik, sondern da reden wir darüber, dass du dich selber einfach wirklich fertig machst und dass du alles, was du tust, hinterfragst, aber nicht in einer positiven Wirkung, weil ich auch heute noch ganz viel hinterfrage, was ich mache, weil ich Selbstreflexion total toll finde und das auch ganz wichtig finde und mich das auch immer wieder weiterbringt.
Ich finde Coaching und Beratung richtig kritisch, aber Selbstreflexion finde ich richtig gut.
Ja, und es ist ein Learning, sich damit auch auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich habe ich da gerade, was alles mit Beratung und Coaching betrifft, auch immer so ein Stück weit Angst, dass mir jemand in den Kopf gucken könnte und dass da etwas ist, was mich bewerten könnte. Ich glaube, das ist eine ganz große Angst. Ich hatte mal die Situation, dass ich bei einem Playdate eine neue Mama an meinem Küchentisch sitzen hatte und wir haben wirklich sofort waren wir auf einem Nenner und haben geredet und es war richtig lustig und irgendwann kam so das Thema Berufen, was machst du eigentlich so? Und dann sagt sie, ich bin Psychologin. Mit erster Impuls. Okay, ich glaube, wir müssen das jetzt hier beenden. So.
Oh mein Gott, was hab ich schon gesagt?
So, genau, was habe ich denn jetzt schon gesagt und was denkt sie denn jetzt über mich? Aber das ist ja dann auch wieder mein Ding, ne? Es könnte mir ja sowas von völlig egal sein, was sie über mich denkt. Aber ist es ganz oft eben nicht. Und daran zu arbeiten und zu sagen, ich habe selber so ein Standing, dass mir das ein Stück weit auch egal ist, zumindest was manche Menschen von mir denken.
Ja, ich glaube auch, solange du in deinem Tun sein kannst, ne, wo du ja schon auch ein Stück einen Zugang zu deinem Wert hast, brauchst halt auch die Bewertung der anderen ja nicht.
Ja, ja, und für mich ist das, für mich ist das alles, was auf kreativer Ebene stattfinden darf und was keinen Sinn erfüllt. Also ich habe damals angefangen, Journalistik zu studieren und da kam von vielen Seiten brotlose Kunst. Das war so die erste Reaktion, da war nichts, was das irgendwie positiv gemacht hätte. Und jetzt gehöre ich zu den Menschen, die immer wieder allen um mich herum sagen, wenn ihr die Möglichkeiten habt, macht irgendwas, was für andere Menschen völlig sinnbefreit erscheint. Macht irgendwas. Ich habe gerade eben, weil ich so ein bisschen ja gestresst war, bevor wir gesprochen haben, habe ich bei uns auf der Terrasse hier in der Agentur, habe ich mit Kreide so ein bisschen gemalt. Hat gar keinen Sinn erfüllt. Aber gibt mir ein total gutes Gefühl, dieses mich selber in die Situation bewusst mal etwas zu machen, was jetzt überhaupt gar keinen Mehrwert hat. Finde ich das schrecklichste Wort überhaupt, der Mehrwert. Was ist denn der Mehrwert von dem, was wir machen? Indem wir, und da sind wir wieder bei Sprache, indem wir solche Worte halt auch benutzen, dann schaffen wir ja eine Wirklichkeit, die aber überhaupt nicht sein muss.
Mhm. Ja, es ist am meisten ist es wert, weniger leisten zu müssen.
Genau, genau.
Ne? Das ist ja auch das, womit sich Gen Z natürlich gerade sehr befasst, weil die einfach merken, die gucken uns an und denken sich so, Freunde, so kann es nicht weitergehen. Das ist nicht die Realität.
Ja, ich gucke Gen Z auch super gerne an und freue mich.
Ich auch.
Und freue mich und sitze dann hinter meinem Schreibtisch und gucke über meine Bildschirme drüber und weiß dann, ich bin selber ja fast schon mehr so ein Boomer. Ich bin gar nicht so ein richtiger Millennial auf der Arbeit. Ich bin wirklich so ein Boomer. Und dann zu sehen, hey, die machen das komplett anders. Finde ich mutig und toll und hätte ich mich nie getraut in den 20ern.
Hätte ich mich auch nie getraut, genau. Und hätte auch, glaube ich, gesellschaftlich noch nicht die Luft dafür gehabt. Hat sie auch heute noch nicht komplett, aber hätte sie da noch weniger gehabt. Jetzt bist du jemand, der sehr viele Worte hat. Eloquenz liegt dir am Herzen. Was macht dich denn sprachlos und was findet vielleicht ganz still in dir statt?
Worte sind ja für mich immer eine Möglichkeit, Veränderung zu bewirken. Also das heißt, für mich ist alles, was ich selber verarbeiten muss, fasse ich in Worte. Also ich schreibe auch für Dinge, die ich nicht veröffentliche. Ja. Das ist für mich ein Kanal. Deswegen so richtig sprachlos bin ich, wenn ich drüber nachdenke, bei keinem Thema, außer es sind Themen, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung habe, weil ich mich ungerne weil ich es gut finde, wenn ich zu Dingen auch mal keine Meinung haben muss. Ich das mittlerweile gelernt habe, richtig zu feiern, dass es Themen gibt, boah, da habe ich jetzt einfach keine Meinung zu. Es gibt aber Themen, die ich öffentlich, glaube ich, einfach noch nicht so besprochen habe, weil sie in mir drin selber noch so arbeiten. Das ist zum Beispiel so ein Thema wie Freundschaft und gerade Freundschaft im digitalen Raum. Also ich habe ja ganz, ganz viel Kontakte zu pflegenden Eltern, die nur digital stattfinden. Und ich bin so ein Mensch, ich gebe in Beziehungen, ich sage extra Beziehungen im Sinne von Freundschaften, also einfach so das Zwischenmenschliche, ich gebe da richtig viel Gefühl rein. Und das kann überfordernd wirken für die anderen. Also für mich ist Freundschaft ist ganz, ganz tiefe Loyalität und ganz tiefes immer auch irgendwie up to date zu sein. Und ich selber bin vom Naturell so, dass das andere Menschen überfordern kann. Zumindest glaube ich, das daraus zu lesen, wie andere Menschen handeln. und das ist im digitalen Raum total schwierig, weil die sind dann vielleicht halt einfach weg. Und du kommst dann nicht mehr an sie ran und du musst dann verarbeiten, du musst das alleine dann verarbeiten, wenn so eine Beziehung auseinandergeht, wenn so eine Freundschaft, in die du selber viel mehr rein interpretiert hast als dein Gegenüber und du vielleicht hauptsächlich textbasiert kommuniziert hast, was ja sowieso schon total störanfällig für Botschaften ist, also textbasierte Kommunikation. Ich sage immer, bitte Leute, verwendet so viele Emojis wie möglich. Einfach Ja, ich finde die nicht schön, aber die helfen, die Botschaft zu transportieren, dass es beim Gegenüber ankommt. Das ist so ein Thema, was bei mir seit Monaten arbeitet, weil ich Anteil am Leben von Familien nehme, die ich wirklich mit in mein privates Leben nehme, wo ich mir privat, wo ich abends zu Hause sitze ohne ein Handy in der Hand und wo ich denke, boah, wie geht's denen denn jetzt gerade? Und ich kann aber nicht nachfragen oder ich traue mich nicht nachzufragen, weil ich vielleicht vorher zu viel gefragt habe und weil das den Menschen zu viel war, weil ich, ne, du musst ja überlegen, ich bin ja jetzt diejenige, die immer ihr Leben öffentlich darstellt. Ich habe aber ja ganz, ganz viele Menschen, mit denen ich schreibe, die das nicht machen und die dann vielleicht mein Interesse auch gar nicht so nachvollziehen können, weil sie selber haben ja ein Interesse an mir, weil sie mein Leben verfolgen. Aber ich kenne ihr Leben ja eigentlich gar nicht. Mhm. Also ich bin immer in der Rolle, so vielleicht auch so, ich gehöre zu den Menschen, ich bin gern so ein Fangirl. Ich werde richtig Fan von anderen Menschen. Also nicht im Sinne von irgendwelchen Berühmtheiten, sondern von Menschen, die ich irgendwo treffe.
Ja.
Und das ist schnell zu viel. Das ist ein Thema, das werde ich irgendwann werde ich das mal angehen. Aber das macht mich aktuell noch sprachlos, weil ich nicht genau weiß, wie ich das vermitteln soll. Dieses,
was dir dadurch Kopf und Herz geht.
Ja, dieses, wie bringe ich das im Einklang, dass ich so viel für Menschen fühle, die ja aber eigentlich gar nicht in meinem Leben drin sind. Ist das legitim? Kann ich das? Darf ich das? Also natürlich ist es legitim. Ich weiß ja, weil Suggestivfrage.
Anspruch.
Es ist alles, was wir fühlen. Ist natürlich immer berechtigt. Aber ist es auch im gesellschaftlichen Kontext handelbar für andere Menschen? Mhm. Und müssen die darauf reagieren oder können die sich oder sollten die sich nicht, weil es für sie zu viel ist, sich dann tatsächlich zurückziehen und dann halt einfach aus meinem Leben draußen sein?
Ich finde es ganz spannend, dich gerade so reden zu hören und zu erleben, weil ich natürlich auch denke, ich glaube, dass es ganz häufig so ist, dass pflegende Eltern schon so wahrgenommen werden von, wir sind ja eh immer am Limit. Also müssen wir nicht verhehlen, das ist, wie es ist. Und trotzdem haben wir ja auch den Bedarf nach sozialem Kontakt und uns darin eben auch als der Mensch kennenzulernen, der nicht nur pflegender Elternteil ist. Und ich glaube, dass halt genau dann, wenn man noch öffentlich ist, so wie du es bist oder wie ich es auch in Teilen bin, dass Menschen dann ja denken, ja, ich kann da nicht noch die Belastung sein und jetzt so viel über mich reden oder auch so nah ranlassen.
Genau, ne? genau. Und oder auch tatsächlich wirklich einfach auf andere Themen zu springen. Mhm. Das habe ich bei mir so beobachtet, tatsächlich viel Kontakt zum Beispiel zu verwaisten Elternteilen, aber schon von Anfang an, es da tatsächlich ganz häufig ist, dass wir denselben schrägen Humor haben und dass uns das verbindet. Ja, da sich darauf einzulassen und wieder Themen ins Leben reinzulassen, die nichts mit Pflege zu tun haben, weil mein Leben ist so pflegevoll und ich will gerne über ganz viele andere Dinge sprechen. Ich liebe Musik. Ich liebe es, mir Waschbär-Reels anzugucken. Ich gehe total gerne auf Konzerte oder ich sitze mit Menschen zusammen und rede über Themen, die nichts mit Pflege zu tun haben. Jetzt habe ich allerdings auch das ganz, ganz große Privileg, dass ich viele Menschen in meinem Umfeld habe, die mir das geben können, weil die überhaupt gar kein pflegebedürftiges Kind haben. Weil die teilweise gar keine Kinder haben, zwar in meinem Alter sind, aber eben einfach noch ein komplett anderes Leben leben. Und dann kann ich mir natürlich diesen Input holen. Und das ist vom Umfeld natürlich abhängig.
Ja, und gleichzeitig glaube ich, ist es nicht nur Privilegien geschuldet. Ich glaube, es ist ja auch die Art und Weise, wie gehen wir damit um, dass wir pflegende Eltern sind und parallel noch jemand anders sind. Wir sind halt nicht nur das eine.
Genau, können wir da Raum einräumen, wollen wir dem Raum einräumen? Und das ist was, was ich in ganz vielen Gesprächen auch mit pflegenden Eltern, wenn ich sie neu kenne, immer wieder feststelle. Es ist natürlich einfach, wir landen immer wieder beim Pflegethema, weil das ist natürlich eine Wohlfühlzone für uns beide, weil da kann jeder was zu erzählen, hat auch das große Redebedürfnis, das haben wir ja alle. Ich habe ja vor ungefähr 3 Jahren mit Instagram angefangen, davor hatte ich kein Social Media, das heißt, ich kannte eine Handvoll pflegender Eltern von der Lebenshilfe und sonst kannte ich keine. Ich habe mit Instagram angefangen, hatte ein unfassbar großes Redebedarf über unsere Pflegesituation, über Diagnosen, über die Problemstellung. Und das habe ich halt mittlerweile nicht mehr, weil ich das schon so oft erzählt habe. Und das heißt nicht, dass ich mir nicht die Geschichten von anderen anhören will, überhaupt nicht. Das finde ich total spannend. Aber ich selber möchte einfach gar nicht mehr. Ich möchte nicht immer nur über Pflege reden. Ich möchte, dass wir Themen setzen können, die überhaupt nichts damit zu tun haben, weil sie uns als Menschen ausmacht. Deswegen auch dieser Schwenk in die Politik auf Instagram bei mir, ne? Dass ich dann zur Bundestagswahl angefangen habe, auch politischen Content zu machen, der natürlich immer natürlich auch eine Verbindung zu der Pflegethematik hat, weil das hochpolitisch ist, Pflege ist so. Also, aber einfach der Hintergrund war für mich ein ganz anderer. Der Hintergrund war der für mich, ja, seid in eurem Pflegealltag so überlastet, das ist in vielen Pflegerealitäten so. Ihr habt nicht die Zeit, Worte zu finden. Ihr habt nicht die Zeit, euch Ideen auszudenken, wie kann ich denn jetzt wirklich Menschen erreichen? So kam es ja, dass ich einen Post gemacht habe, den Menschen ganz einfach Copy and Paste per Screenshot bei WhatsApp im Status teilen konnten, einfach um denen auch, den Menschen auch eine Selbstwirksamkeit wiederzugeben, die ihr Pflegealltag nicht rausgibt. Ja. Und dann gleichzeitig aber auch, sie bekommen ja da Resonanz drauf, sie bekommen Feedback drauf und vielleicht daraus eine Kraft entstehen zu lassen, selbstwirksam wieder zu werden. Ich hatte mal so eine No-AfD-Bügelbild-Aktion auf Instagram, die völlig außer Kontrolle geraten ist. Das ist ein großes Manko bei mir. Ich hab richtig gerne gute Ideen und der macht glücklicherweise mir keine Gedanken über die Umsetzung, wie viel Zeit sowas in Anspruch nehmen kann. Rückblickend betrachtet, eine richtig tolle Aktion, wo so viele Menschen mitgemacht haben, wo viele pflegende Eltern mir dann aber auch mit mir in Kontakt getreten sind, mir Nachrichten geschrieben haben und gesagt haben, boah, ich kann sonst nichts machen, aber das würde ich gern machen, da möchte ich gern mitmachen. Und das ist ja ein Thema, was jetzt erstmal überhaupt nichts mit Pflege zu tun hat.
Aber es ist spannend, dass du ja eigentlich, du hast damals ja auch gesagt, ich bin ein nicht politischer Mensch, ne? Und jetzt höre ich aber so raus, dass was wesentlich eigentlich hinter dem politischen Engagement ist oder dem, was du rausgibst, ist eigentlich Worte, die verändern. Wirklich Menschen was an die Hand zu geben, wo sich etwas verändern kann.
Genau, genau. Und wo wir wegkommen vom, ich meine, Social Media wissen wir alle, wie das funktioniert, ne? Ich weiß das auch jetzt. Da hast du eine Headline, die provoziert oder packst richtig viel Drama rein. Ich könnte das ja auch machen, ne? Mein Leben hat so viel Dramapotenzial und ich könnte da die Worte finden, die Menschen zum Beispiel zu ganz vielen Klicks bewegen würden, wenn das mein Ziel wäre. Ne? Ich könnte diesen Account deutlich größer machen, einfach weil es auch mein beruflicher Background ist, muss man auch sagen. Ich mache ja Werbung, steht ja auch in meiner Bio, ich mache Werbung für Menschen, die ihr Kind pflegen. Mache ich auch richtig gerne, bin richtig gerne Werberin. Aber die Frage ist immer, wie ist der Schritt danach? Wir müssen das weiterdenken. Und ich möchte keinen Content machen oder generell keine Inhalte machen, die mal ein Thema so kurz anpieksen, aber wo keine Handlung daraus kommt. Ich möchte den Menschen ja was mit an die Hand geben, wo sie selber ins Handeln kommen und selber eine Selbstwirksamkeit daraus erfahren, indem sie wieder ins Handeln kommen. Und damit, ganz dünnes Eis, da die richtigen Worte zu finden, weil sie handeln ja alle, ne? Sie handeln alle den ganzen Tag, sie sind in Aktion. Aber ich meine damit etwas, was jetzt erstmal unabhängig von der Pflege ist, sondern etwas, was ihnen als Mensch gut tut.
Was so ein bisschen selbstbestimmter ist.
Total, was du denkst. Total. Wir sind so fremdbestimmt. Also das bin ich auch und das auch das. Ne? Ich arbeite viele Arbeitsstunden, aber alles, was ich an Arbeitsstunden habe, die können immer nur stattfinden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. So, ne?
Und das tun sie ja nicht so oft. Ne? Es ist ja schon auch viel unflexibel gestalten und das ist ja auch was deinen Alltag auch prägt. Ne? Jetzt, wenn ich da zum Beispiel wieder an deine Werbefähigkeit denke und du hast vor kurzem Reel rausgehauen, wo ihr neues Pflegepersonal für euch gesucht habt und ich dachte so, jetzt schießt sie aber den Vogel ab.
Das war die Werberin, ich zeig die gar nicht so gerne auf Insta, also doch in den Stories.
Aber die war ja so gut, dass alle pflegenden Eltern, die Palliativbedarf haben, dazu zähle ich zwar jetzt nicht, aber wenn ich mich in die Situation reinversetze, ich hätte diesen Bedarf, dann hätte ich gedacht, warum kann ich nicht so ein Video von mir machen, damit ich morgen die bestmögliche Pflegekraft bei mir auf der Matte stehen habe?
Das habe ich mit anderen Eltern, auch mit Intensivkindern, auch darüber geschrieben. Das war natürlich für mich jetzt auch, also dieses Reel ist, muss ich dazu sagen, ganz, ganz entspannt, ganz, ganz spontan, aus der völligen Verzweiflung. Also wenn ich in Verzweiflung gerate, dann habe ich totalen Aktionismus. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich auf die Couch setzen und weinen, sondern ich gehöre zu den Menschen, die völlig unüberlegt irgendwelche Dinge tun. Das Reel war ganz schnell abgedreht und das war dann die Werberin. Und die versuche ich aber immer, die versuche ich auf Instagram immer so ein bisschen rauszuhalten, weil wenn ich den Content machen würde, wie er aus Werbesicht so funktionieren würde, dass ich mehr Follower bekomme, dass ich mehr Reichweite bekomme, dann bin das aber nicht mehr ich, es ist nicht mehr meine Botschaft. Ne?
Absolut. Die Frage ist auch, was will man damit erreichen? Ne? Was würdest du dann wollen, dadurch, dass es so wäre? Und das, was du willst, ist ja, dass Worte was verändern können und nicht, dass du mehr Gehör findest, dass da mehr Begeisterung für dich ist oder für das, was du
genau,
tust.
Genau, deswegen habe ich auch, je größer der Account wurde und auch mit der Gründung von Plix, ich habe ganz viele Beiträge archiviert. Ich habe nie unsere Tochter gezeigt. Aber ja. Ich habe auch Beiträge archiviert, wo mir zu viel Privates drin ist. Und ich erzähle ja mittlerweile ganz, ganz, ganz wenig über die Diagnosen, über den Gesundheitszustand unserer Tochter, weil das für mich sich einfach nicht mehr richtig angefühlt hat, was überhaupt nicht heißt, dass ich das irgendwie bei anderen kritisch sehe. Gar nicht. Das steht mir überhaupt nicht zu, das zu bewerten. Das dürfen Familien völlig für sich selbst entscheiden. Aber ja, da einfach zu gucken, Was ist das, was ich raussende? Was möchte ich dadurch für eine Veränderung bewirken? Bei meinem Reel hat es jetzt ja eine Veränderung bewirkt. Ne? Mein Pflegeteam ist jetzt voll. Also ich hatte innerhalb von 48 Stunden 5 Bewerbungen. Ich hatte den ersten Arbeitsvertrag nach 3 Tagen schon unterschrieben.
Wahnsinn, ja.
Ja, das ist natürlich dann für mich auch ganz, ganz wichtig, so eine Bestätigung zu bekommen. Ne?
Ja, und natürlich auch zu merken, klar ist es kritisch, die Werberin einzuladen in das, was du da rausgibst. Aber sie hat halt auch eine unfassbare Fähigkeit für dich.
Genau, ne? Also ich glaube, Menschen, die mit der Werbebranche nicht viel zu tun haben, denen ist es gar nicht so bewusst. Aber meine Haupttätigkeit in meinem Beruf ist ja tatsächlich, dass ich mein Gegenüber richtig gut einschätzen können muss und dass ich mich in Themen reinfühlen muss. Es kommt der Begriff der Zielgruppe, den benutze ich außerhalb des Arbeitskontextes so ungern, was ein ganz schlimmes Wort ist, aber jeder versteht, was ich sagen möchte. Ich kann mich in Menschen total gut reinversetzen, das ist eine Kompetenz, die ich habe und ich betrete einen Raum und ich kann dir sofort sagen, wie alle sich fühlen, auch wenn ich die nicht kenne.
Und das ist auch, glaube ich, was heute so deutlich wird, ne? Auch wenn du lange Zeit in deinem Leben sehr leistungsorientiert unterwegs warst, war das ja immer schon da.
Ja.
Das ist ja nichts, was irgendwie, ne? Es musste nur erst gelernt werden, wie du damit irgendwie effektiv umgehen kannst. Jetzt hast du schon gesagt, immer wenn Verzweiflung kommt, dann leistest du viel, dann passiert viel. Manchmal nicht so ganz mit Konsequenzenabwägung am Ende des Tages. Jetzt ist das ja wahnsinnig viel, ne? Ihr werbt tatsächlich Pflegekräfte an, jetzt ist dein Pflegeteam voll. Das heißt, da entlastet es dich und erleichtert dich auch. Trotzdem ist das ja immer ein immenser Aufwand, all das, was du tust, ne? Du arbeitest in Teilzeit, beschäftigst Pflegekräfte, pflegst selbst dein Kind, hast noch ein Unternehmen gegründet. Woher holst du jetzt die Kraft, wenn du nicht mehr dieses Überfunktionieren hast?
Durch Dinge, die mir platt gesagt einfach Spaß machen, wo andere Menschen das aber vielleicht nicht nachvollziehen können. Das kann sein, dass ich irgendein Reel drehe. Mein Bruder, ich habe eine ganz enge Beziehung zu meinem Bruder in den letzten Jahren entwickelt, das ist für mich eine unfassbare Kraftquelle. Also der wohnt nicht hier vor Ort, das heißt, wir sehen uns nur alle paar Wochen mal, aber wenn ich da hingehe, dann bin ich brenne da. Ne, dann ist das erstmal, natürlich kommt da Pflege und Kinder, es nimmst du immer irgendwie mit, aber es ist erstmal kein Thema. Ja. Und das ist für mich eine Kraftquelle zu wissen, oh, da ist das nächste absurde Konzert, wo wir hingehen, oder da ist das nächste Festival, wo wir einfach barfuß unter irgendwelchen Bäumen rumlungern können, ne, wo ich einfach auch die Sachen machen kann, wo ich diese Unvernunft auch einfach mal ausleben kann, die ich natürlich in meinem Alltag überhaupt gar keinen Platz ist. Also unvernünftig sollte ich nicht sein, weil das halt wirklich massive Konsequenzen haben kann.
Das ist natürlich super, dass du so einen Ausgleich hast. Wenn es jetzt was gäbe, was du aber in deinem Leben wirklich verändern könntest, für dich und für die Menschen, die wichtig wären, was wären das?
Mehr ungefüllte Zeit. Unsere Zeit ist so gefüllt. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Da machen wir uns nichts vor. Bei dem Workload, den ich habe, der ist, weiß ich immer gar nicht, ob man, also ab wann das aufwiegt, ab wann etwas nicht mehr gesund ist, weil es mir psychisch total gut tut, aber ab wann ist es körperlich nicht mehr gesund. Ich habe Arbeitszeiten, die darfst du gar nicht von erzählen. Ne? Also ich muss so Sachen wie Instagram da auch mit reinnehmen, weil es tatsächlich auch etwas ist, was manchmal auch wirklich anstrengend ist und Arbeit ist, dann habe ich Minimum 50 Stunden Wochen und das also seit Monaten jetzt einfach schon. Deswegen mehr ungefüllte Zeit und nicht durchgetaktet. Bei mir ist alles durchgetaktet, der komplette Tag. Und dann muss der auch immer wieder umgeworfen werden, weil plötzlich wieder irgendeine Änderung kommt. Also der Takt verändert sich auch. Es ist nicht so, dass ich einen gleichen Takt hätte.
Es gibt eigentlich nicht nur Plan A und B, es gibt so Plan A bis Z und das wird dann aus der Schublade geholt, wenn es dran ist sozusagen.
Ja. Und zwischendrin die Momente der völligen Verzweiflung, die sind einfach da. Ich habe gestern Morgen schon vor 7 das erste Mal heulend in meinem Arbeitszimmer gestanden, weil es einfach zu viel war. Und da war diese eine Information noch, diese eine Tätigkeit, die ich an dem Tag hätte machen müssen, wo ich wusste, es funktioniert nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann es nicht, kann mich nicht zweiteilen. Aber ich würde ja so gern, aber es geht nicht.
Was würde denn möglich werden, wenn du mehr ungetaktete Zeit für dich und euch hättest?
Oh, ich könnte viel mehr ins Denken kommen. Nicht ins zielgerichtete Denken. Das muss ich ja eh den ganzen Tag machen. Ich muss ja egal, wo ich bin. Ich muss ja ständig denken. Das ist der Hauptteil meiner Arbeit. Aber meinen Gedanken nachhängen und einfach Ideen entwickeln. So, das ist so das, was ich am liebsten mache, wo ich einfach, und das ist gar nicht auf Themen spezifisch, ne? Das können Banalitäten sein. Mein Mann und ich hatten jetzt mal einen Samstag, wo wir tatsächlich ein paar Stunden alle Kinder anderweitig betreut hatten. 50-50, nutzen wir die Chance, um uns in die Haare zu kriegen, oder machen wir jetzt mal tatsächlich
was Schönes?
Haben uns für aneinander vorbeiarbeiten im Garten entschieden und einfach mal so ein kleines Hochbeet, was ich gefunden habe, uns im Garten dann immer, wir hatten noch Restfarbe, ne, und dann muss das aber aktiv, ne, dann muss das sofort, also musste das an dem Tag gestrichen werden, an dem Tag Blumenerde geholt werden, an dem Tag mussten Blumen noch gekauft werden, das musste fertig sein. Der Mann kümmert sich jetzt Gott sei Dank im Nachgang um das Blumenbeet, weil die weiteren Schritte mit, ich muss die Blumen gießen und so, das kriegt er nicht mehr hin. Aber diesen Aktionismus in dem Moment, ne, einfach zu sagen, ich hab keinen Plan, ich habe kein Ziel, ich möchte das jetzt einfach machen, weil mein Bauchgefühl mir sagt, und das ist jetzt für den Moment die richtige Entscheidung.
Richtige Entscheidung, wie mit der Kreide auf der Terrasse.
Richtig, das kann man also auch ganz klein machen. Ne, das kann man auch im ganz Kleinen, man muss da jetzt nicht 6-7 Stunden, es wird ja immer so suggeriert, als wenn eine echte Pause oder ein echtes Kraftschöpfen, dass das immer an einen gewissen Zeitraum gebunden ist. Das kann ich für mich ganz klar sagen, ist das überhaupt nicht. Für mich kann das schon Kraft sein, dass ich Spotify öffne und sehe, meine Lieblingsband hat was Neues released, ich setze mich jetzt mal hier hin und nehme meine Kopfhörer viel zu laut und dann höre ich jetzt einfach mal dieses Lied und dann höre ich das vielleicht nochmal und nochmal und ich weiß, ich werde das in den nächsten Tagen in Endless Schleife hören, aber so für diesen Moment, so für die 3 Minuten 34, die das Lied dauert, dann gehe ich da gestärkt raus. Das gibt mir Kraft.
Wenn du das jetzt so sagst, muss ich an etwas denken und ich glaube, da wird die Werberin in dir kurz aufschreien innerlich auch. Das Wort Selbstfürsorge im Kontext pflegender Elternschaft. Wie findest du das so?
Ja, ganz, da habe ich ein ganz zwiespältiges. Also Selbstfürsorge finde ich tatsächlich noch viel schöner als, also Self-Care würde ich selber nie benutzen, reagiere ich auch sofort allergisch drauf. Also kannst du mich gar nicht mitkriegen. Ja. Ist aber einfach, ich habe manchmal Vorlieben bei Worten, das ist jetzt ein persönliches Ding. Selbstfürsorge ist, wenn wir es jetzt wirklich mal rational betrachten und jetzt einfach mal ausblenden, dass das vielleicht gar nicht so einfach möglich ist, finde ich, ist es ein so kraftvolles Wort, weil es mir nämlich die Möglichkeit gibt, dass ich selbst für mich sorgen kann. Allerdings klappt es halt eben nur, wie ich eben gesagt habe, ne? Du darfst halt natürlich auch die Ansprüche nicht so stellen, dass sie deinen Handlungsspielraum überschreiten. Ich kann mittlerweile so gut für mich sorgen und das ist in verschiedenen Punkten. Das ist für mich das Grenzen setzen, ist für mich, das ist jetzt ganz individuell, aber meine eigenen Grenzen setzen ist für mich etwas, wo ich, das ist der Inbegriff der Selbstfürsorge. Wenn ich Grenzen habe und diese Grenzen auch zu verteidigen gelernt habe, was ich gelernt habe, was nicht immer einfach ist, aber dann ist es für mich Sorgen. Genauso ist es für mich Sorgen, wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, manchmal kaufe ich mir gerne total ungesunde Lebensmittel. Einfach
ich fühle mit dir.
Einfach, weil ich jetzt weiß, ich brauche das. Oder wenn ich hier einen langen Arbeitstag habe, es kann für mich auch schon Selbstfürsorge sein, dass ich zum Beispiel in meinem Team richtig gut kommuniziert habe, was mir gut tut. Und die mir dann einfach eine Fritz-Melonen-Brause mitbringen, wenn die bei Edeka waren. Auch das ist Selbstfürsorge. Selbstfürsorge heißt ja nicht, ich muss mich da immer selber drum kümmern. Sondern Selbstfürsorge kann ja auch bedeuten, ich gebe anderen Menschen die Möglichkeit, für mich mitzusorgen. Das heißt aber, ich muss total. Trotzdem das kommunizieren. Ich muss das schon selber anleiern, weil ich finde, natürlich ist Empathie was total Tolles und es ist total toll, wenn Menschen dir Angebote machen. Es ist richtig schön, ne, wenn Menschen dich fragen, ich sehe, ihr seid eine Familie mit schwerbehindertem Kind, wie kann ich euch entlasten oder direkt Angebote machen und sagen, soll ich heute was kochen? Das finde ich total schön. Wir müssen das aber auch mal immer aus der Perspektive der anderen betrachten. Auch andere Familien, die kein pflegebedürftiges Kind haben, die haben ihr Leben, was oft richtig, richtig, richtig voll ist. Und die müssen nicht mal Kinder haben, ne? Die können einfach Singles in den 30ern ist völlig egal, ob die Karriere machen oder nicht, sondern die haben ein Leben und wir können von außen immer gar nicht beurteilen, wie voll deren Leben ist, wie belastet vielleicht auch deren Leben ist. Und ich finde das total toll, wenn Menschen Angebote machen von sich aus. Ich finde es aber auch total schön, wenn ich anderen Menschen die Möglichkeit gebe, mir zu helfen. Und das geht halt vor allem auch durch Kommunikation und ganz klar zu sagen, das hilft mir jetzt. Also wir waren mit Plex letzte Woche auf Messe und ich habe auf der Messe schon gesagt, pass auf, Isa, ich werde dir nächste Woche nicht antworten. Ich werde dir nicht antworten, ich kann nächste Woche nicht kommunizieren. Und das ist auch Selbstfürsorge, einfach zu sagen,
absolut,
bis hierhin und nicht weiter und das brauche ich jetzt. Im Team Plex ist es halt super einfach, ne? Weil da achten wir aufeinander, miteinander und reflektieren immer wieder und können so Sachen aussprechen. Das ist natürlich in manchen Kontexten total schwierig und unangenehm und es hat ja auch immer was mit Scham zu tun. Also
total.
Ne, will ich jetzt dem anderen sagen, dass ich das und das jetzt gerade nicht kann, obwohl ich ja glaube, dass es gesellschaftlich eigentlich erwartet wird, dass ich jetzt so und so reagiere und dass ich das und das jetzt noch kann. So, ne? Also ist mir das jetzt unangenehm. Ich habe halt einfach das Glück, dass ich relativ wenig Schamgefühl habe. Es gibt wenig Themen.
Ich finde das ganz spannend, weil das haben wir tatsächlich bei uns im Team in der Akademie auch ganz viel. Ich weiß, dass es am Anfang für die Mädels ein Stück weit irritierend war, wobei die ja in einem ähnlichen Arbeitsfeld auch arbeiten wie ich. Trotzdem sich darauf einzulassen, zu sagen, unser Teammeeting startet erstmal damit, dass wir mal eine stille Minute machen. Jeder hört mal in sich rein, was gerade da ist. Und das nicht aus spiritueller Überzogenheit heraus, sondern damit jeder reinkommt und erstmal sagt, was brauchst du gerade und wie geht's dir denn gerade? Und wenn da jemand ist, der sagt, boah, mir gehen 1000 Sachen durch den Kopf, weil ich habe heute 5 Handwerker da und ich habe keine Betreuung für mein Kind ab nachmittags und weiß nicht, wie ich das leisten soll heute, was noch dran ist, dann ist ganz klar, dann hör doch jetzt im Meeting nur zu. Und wenn es dir gut tut, nebenbei gerade was anderes noch zu texten oder zu schreiben, dann machst du das einfach.
Total spannend. Was brauchst du, ist die Frage, die ich von Isa gelernt habe. Ne? Also das habe ich vorher auch nicht gearbeitet. So, das kannte ich so nicht. Wie gesagt, Leistung, Leistung, Leistung. So, das ist was, was ich als Persönlichkeitsentwicklung aus der Gründungssache einfach auch mitnehme, ne? Dieses, was brauchst du gerade und das auch wirklich an andere, also das auch an meine Mitarbeitenden in meinem Pflegeteam zum Beispiel. Was brauchst du? Ja. Wie können wir den Alltag, den Beruf, deine Arbeit so gestalten, dass das für dich gut ist?
Ja, und ich glaube, dass allein die Frage, was brauchst du, schon das Höchstmaß an Wertschätzung ist, was wir jemandem geben
richtig,
können.
Richtig, richtig.
Weil wir wertschätzen, dass wir eben nicht dauerhaft die gleiche Leistung erbringen
können. Und auch also ich weiß zum Beispiel ganz oft gar nicht, was ich brauche. Aber auch das ist ja eine Möglichkeit, dann zu sagen, okay, vielleicht ist jetzt gerade der Moment, dass ich mal innehalten muss, um in mich reinzuhorchen, um mich tatsächlich mit mir auseinanderzusetzen.
Und es ist, und weißt du, wenn wir jetzt den Bogen zurückspannen zur Selbstfürsorge, ich gebe das ganz oft Eltern mit. Und das sind zwei Dinge, die du auch gerade gesagt hast. Das eine ist, schreib dir eine innere Bedienungsanleitung für dich. Und dann verteile sie mutig. Weil es ist eine Sache, über sich zu denken, oh, ich würde gerne mal Blumen geschenkt kriegen, das würde mir reichen, um mit totaler Begeisterung meinen Mutteralltag die Woche über zu stemmen. Schön, trifft auf mich zum Beispiel voll zu oder jemand, der mein Wischwasser auffüllt beim Bus, wenn ich das irgendwie vergessen habe. Ja, aber dann muss ich das auch kommunizieren können. Und die andere Sache ist, glaube ich, in der Selbstfürsorge auch, genau wie du sagst, klar zu haben, was alles tut mir gut. Ich lasse ganz oft Eltern einen Selbstfürsorgekatalog schreiben nach Zeitfenstern. Wenn du nur eine Minute gerade Zeit für dich hast, was ist das, was in dieser Minute gut tun kann? Ein Keks essen, einen Kaffee kochen, mich hinsetzen, nichts tun, Augen zu machen, was auch immer. Und wenn ich die Liste habe, dann kann ich zur Not, auch wenn ich mich das frage, was brauche ich gerade und keine Antwort habe, zur Not mal auf die Liste gucken und sagen, würde mir davon jetzt gerade was gut tun?
Ja, total, total spannend, total wichtig. Wir sind ja oft im Kopf auch einfach chaotisch, weil wir so viele Ansprechpersonen haben, so viele Informationen, die in unserem Kopf den ganzen Tag rumgeistern und dann noch der neue dazukommen. Da bin ich auch jemand, da gehe ich sofort mit dir mit. Ich habe so eine Liste, wo Essen, also ich muss immer mal wieder, brauche ich so, ich kann nicht nur so Schund essen. Ich brauche auch immer mal so Phasen, wo ich mal sage, und die nächsten 2 Wochen esse ich richtig gesund und koche.
Brenda, ich möchte dich beruhigen, das geht jedem Menschen so.
Das ist immer der Vorsatz. Also ich habe nicht den Vorsatz, dass das jetzt immer so bleibt, aber ich sage dann für mich so, ey, 2 Wochen, das kriege ich hin. Und eine Liste geschrieben mit lauter Gerichten, die ich gekocht habe. Und diese Liste hängt bei uns in der Küche und die habe ich vorgestern mir zu Gemüte geführt, weil ich da saß und ich wusste, oh, ich muss jetzt was ändern, mir geht's überhaupt nicht gut, ich habe die ganze Zeit nur von Mist gelebt, ich trinke nur Limonade und esse irgendwelche fertig verarbeitende so und ich habe gar nicht mehr gekocht. Bei mir, muss ich dazu sagen, ist aber auch das Kochen an sich einfach ein Prozess, der mich runterbringt im Alltag total. Ich liebe das zu kochen und ja, aber dann sitzt du da und bist eigentlich so durch, weil du total viele andere Sachen hast, die gemacht werden müssen und dann so eine Liste zu haben, da stehen einfach nur Gerichte drauf. Ja.
Voll, erleichtert total den Mental Load, absolut.
Und die ist immer da, die Liste. Ne? Die, man darf das nicht als diesen negativen Reminder sehen, diesen Druck-Reminder, der sagt, oh, da ist diese Liste mit den gesunden Lebensmitteln und jetzt hast du dir wieder ein Pack Schokokrossis gekauft oder so. Sondern, dass das ein total positives Instrument ist, das sagen kann, ey, guck mal, das hast du jetzt auch schon gemacht. Also für mich war das wichtig, dass das, ich habe dann immer aufgeschrieben, wenn ich das Gericht gekocht habe. Und dann gucke ich da drauf und sage, ja, es gab Situationen, da hat es jetzt gut in deinen Alltag gepasst. Es gibt auch wieder Phasen, wo das nicht reinpasst.
Das ist ganz spannend, wenn ich jetzt überlege, worüber wir heute alles gesprochen haben, habe ich dich anders kennengelernt. Ich möchte nicht sagen besser, aber ich habe dich nochmal anders kennengelernt. Jetzt hast du dir selber ja nur in Teilen zuhören können bei dem Gespräch. Aber wenn wir die Frage zum Abschluss nochmal nehmen würden, mit der wir gestartet sind. Wer bist du eigentlich? Was glaubst du, ist bei dir selber hängen geblieben, nachdem du dir heute zugehört hast im Gespräch?
Oh, künstlerische Pause, ne? Das ist tatsächlich das drüber nachdenken. Ich bin die Veränderung. Wenn ich mich festsetzen müsste, bin ich die Veränderung. Und ich wünsche mir für mich selber, dass das nie aufhört, dass es in Veränderung bleibt, dass es keine rastlose Veränderung ist, sondern eine, ich nehme das Leben, wie es kommt und akzeptiere, dass manche Dinge richtig scheiße sind und ich kann die vielleicht nicht ändern, aber ich bewahre mir meinen Zukunftsoptimismus, den bewahre ich mir und den kann ich mir nur bewahren, wenn ich in Veränderung bleibe.
Wow, so schön. Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Ich danke dir, dass du als Mensch heute so hör- und spürbar warst in diesem Podcast. Ich glaube, ganz viele werden da nochmal ganz berührt und überrascht sein von dem, was sie heute zu hören bekommen. Und für deinen Mut und deine Offenheit, hier in dieses Gespräch so reinzugehen. Es war wahnsinnig schön, dich kennenzulernen, Brenda.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier war. Und ich gehe jetzt mit so vielen Nachdenkimpulsen hier raus. Also das weiß ich jetzt schon. Ganz viel muss ich jetzt hier Revue passieren lassen, worüber wir zwei heute gesprochen haben. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du dem Thema Fühlen so viel Raum gibst mit dem, was du tust. Das ist so wichtig.
Voll gerne. Ich danke dir.